Ich hatte das Gefühl, ich bin the next Japanese Popstar.
Waren die so begeistert von dir?
Ja,
aber nur nicht das japanische Lied oder auch vorher schon?
Ich glaube auch schon ein bisschen vorher. Ich hatte eine gute Rampe gebaut mit ABBA.
Okay.
Und die große Karaoke-Nation hat natürlich Dancing Queen abgefeiert. Ja. Und dann kam halt Shiawase narate o tatako. Genau. So, und da sind die abgegangen. Das war krass.
Grünkohl goes international. Dass das so ist, das hat mir ja schon Dr. Wolfgang Grams in der Folge Grünkultur in New York gezeigt. Unfassbar spannende Folge, also gerne nochmal reinhören. Und quasi als Pendant dazu ist mir vor kurzem zu Ohren gekommen, dass man Grünkohl auch in Tokio, also Japan, essen und feiern kann. Und natürlich bin ich auch hier ganz neugierig, wie es dazu gekommen ist und was da eigentlich so abgeht. Und wie ihr mich kennt, habe ich mir dafür einen Gast in diese Folge geholt, der mir genau das alles erzählen kann. Ich freue mich total, dass Anni Heger heute hier ist. Hallo Anni.
Moin, mein Lieber. Sag mal, was hast du denn für eine tolle Podcast-Stimme
eigentlich? Ja, danke. Ich bin aber auch, glaube ich, ein bisschen nasal.
Ist es so?
Das kann noch ein bisschen eine Rolle spielen.
Ja, dann würde ich mal sagen, den Nasenclip rausholen für die nächsten Folgen. Moin.
Moin. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Du warst vor einigen Wochen in Tokio, da möchte ich auch gleich unbedingt mit dir drüber reden. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne ein bisschen erstmal über dich sprechen.
Oh je.
Denn es gibt bestimmt den einen oder anderen draußen, der dich vielleicht nicht so kennt.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Ich versuche dich mal grob ein bisschen vorzustellen.
Soll ich eingreifen, wenn ich finde irgendwas?
Genau,
okay, gut.
Bitte, ich bitte drum. Mhm. Sonst, vielleicht habe ich mich auch schlecht vorbereitet. Anni Heger, 41, jo. Geboren in Aurich. Selber hast du gesagt, du bist ein Bühnentausend-Sasser. Das heißt Schauspielerin, Autorin, Sängerin, Tänzerin, Moderatorin. Du sprichst fließend Plattdeutsch, machst diverse Projekte auf Plattdeutsch. Du singst unter anderem auf Plattdeutsch. Du bist Radio- und Zeitungskolumnistin und du bist auch sehr aktiv in diversen Dingen. Habe ich das so grob richtig zusammengefasst?
Ja, wobei ich sagen möchte, ich tanze wirklich unglaublich gerne und zum Glück seit ein paar Jahren nicht mehr für Geld.
Okay.
Also, ich habe ja viel hier auch am Staatstheater in Oldenburg getanzt und auch andernorts. Jetzt bin ich 41 und ich erlaube mir jetzt quasi, die Beine nicht mehr so hochschmeißen zu müssen. Von daher, ich mache das immer noch unglaublich gerne, aber nicht mehr so, weißt du?
Verstehe.
Aber ich finde es trotzdem immer schön, wenn es noch in dieser Aufzählung mit drin ist, weißt du?
Ja, du, ne? Ist halt ein Lebenslauf.
Ja.
Und Anni, ganz ehrlich, was ich mich frage, wenn ich das alles lese, wie kriegt man das zeitlich alles hin?
Ja.
Du machst also offensichtlich so viel, ich wüsste gar nicht, wie ich das hinkriegen würde.
Sagen wir so, mein Tag hat im Gegensatz zu deinem 26 Stunden, meine Woche hat 9 Tage. Nee, das stimmt natürlich nicht. Es ist alles viel und ich kann das jetzt auch nicht jedem empfehlen.
Mhm.
Viele Dinge laufen bei mir sehr parallel und der heutige Tag zeigt es auch mal wieder. Letztendlich bin ich hier reingehuscht, kam 10 Minuten zu spät. Das ist so mein Ding übrigens, nur so für Folge-Podcasts.
Mhm.
Muss natürlich auch gleich schon wieder weg. Gleich große Probe in der EWE-Arena und so weiter. Zwischendurch habe ich noch mein Hörbuch aufgenommen. Es müssen Dinge einfach unglaublich gut, oder sagen wir es anders, man braucht einen unglaublich guten Willen zur Selbststrukturierung.
Das glaube ich dir.
Und das hat noch nicht mal was mit Disziplin zu tun, sondern mit krassem Bock auf alles, was man tut. Ist da nur eine Sache dabei, auf die ich wirklich gar keinen Bock habe, dann funktioniert auch alles drumherum nicht.
Mhm.
So, also von daher, bockorientiertes Arbeiten, finde ich sowieso, ist das Beste.
Ja.
Weil ich glaube auch, man ist nur gut in etwas, wenn man irgendwie weiß, wo seine Leidenschaften sind und seine Kapazitäten.
Definitiv. Wann machst du Pause?
Bitte?
Wie machst du Pause? Bitte? Wann machst du Pause? Bitte? Machst du überhaupt Pause?
Also, Pause. Pause ist so ein kein besonders tragfähiges Konzept für mich. Ich brauche meistens in einer Pause zumindest eine Denkaufgabe, um das Gefühl zu haben, die Pause irgendwie sinnvoll genutzt zu haben. Ich weiß, das klingt nicht besonders gesund. Ist es vielleicht auch. Nee, es ist nicht gesund. Wenn ich Pausen mache, dann habe ich tatsächlich Urlaub. Und den habe ich mir ganz klar auch strukturiert in den Kalender eingetragen. Mhm. Und in diesem Urlaub muss es Verlässlichkeiten geben. Sonne, es muss verlässlich die Sonne scheinen. Mhm. Es muss verlässlich immer Knoblauch im Haus sein, weil das kann ich das ganze Jahr über wahrscheinlich, also ja, nicht essen,
du
weil ich ständig,
Knoblauch?
Ich liebe Knoblauch.
Okay.
Und Chili und scharfes Essen und mediterran und so weiter. Und ich kann das einfach in meinem Job nicht, weißt du, wenn die Leute hinterher nach den Shows kommen, ein Autogramm wollen oder Foto, ich kann nicht immer die Luft anhalten. Mhm. Also es geht nicht. Das heißt, es muss die Sonne geben, es muss Knoblauch geben, es muss Hörspiele geben und Hörbücher und das Wellenrauschen im Hintergrund. Und das ist dann für mich Ruhe, Pause. Mhm. Da arbeite ich dann auch nur so 2 Stunden am Tag. Es ist, ja.
Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, Meer oder Berge, dann bist du wahrscheinlich eher beim Meer.
Natürlich.
Wo denn? Wo machst du am liebsten Urlaub?
Malotze.
Malotze?
Ja, also ich finde immer Mallorca, man sagt ja immer, ja, Mallorca hat ja auch schöne Ecken. Und ich denke so, Entschuldigung, Mallorca hat halt nur eine Scheißecke. Ja. Der ist, entschuldigt meine poetische Sprache an dieser Stelle.
Du, alles gut.
Hier wird nichts rausgepiept, ne? Gut. Ich liebe das, ich habe dort auch meine Lieblingsbuchten und ich fahre immer gerne an dieselben Strände, denn ich bin ja sehr viel unterwegs das ganze Jahr über. Und ich freue mich dann, immer wieder an einen Ort zurückzukommen, der mir schon vertraut ist. Mhm. Ja. Genauso wie halt jetzt auch in Tokio. Das war jetzt nicht unbedingt Urlaub. Mhm. Das war nicht viel Ruhe. Das geht auch gar nicht. Aber ich war jetzt zum 3. Mal da und hatte das Gefühl, an der einen oder anderen Stelle schon richtig im Vertrauten ankern zu können, ohne da völlig wuselig durch die Straßen zu laufen und nicht zu wissen, was muss ich eigentlich hier alles erleben.
Ja.
Also FOMO kicking in.
Ich danke dir, dass du die Brücke für mich schlägst zu
Bitte.
Tokio.
Oh, man könnte denken, ich mache das beruflich.
Ja, ne? Hast du das schon mal gemacht? Genau, wir kommen jetzt zu Tokio. Ich kann mit dir noch ewig über dich und dein Leben reden. Vielleicht machen wir dann nochmal eine
Podcast.
Extra Folge. Aber ich wollte gerade sagen, falscher Podcast. Deswegen kommen wir jetzt mal langsam rüber nach 5 Minuten zum Thema Grünkohl in Tokio. Bevor wir detailliert auf die Geschichte an sich eingehen, wie sind dazu gekommen?
Zu dem Grünkohl in Tokio oder dass ich auch noch da war?
Beides.
Beides. Also irgendwann mal vor 28, 29 Jahren haben sich deutsche Expats, also deutsche ausgewanderte Menschen, die in Tokio lebten, haben sich überlegt, wir wollen gerne ein norddeutsches Grünkohlessen hier feiern, denn dort gab es tatsächlich norddeutsche Verbindungen und dann hat sich auch ein Komitee gebildet, ein sogenanntes Grünkohlkomitee Tokio. Und dann haben die das aus dem Boden gestampft und haben Grünkohl aus Deutschland in Dosen auch eingefahren mit einem Schiff und ach, was nicht alles gab. Und das war immer, ein Hoch, also wie sagt man das denn? Ein großes Hallo für die ganze Familie. Mhm. Und es gab natürlich auch immer viel Alkohol und so weiter. Und irgendwann war es dann so, dass man sich überlegt hat, man möchte gerne auch norddeutsche KünstlerInnen einladen, die dem Ganzen noch so einen maritimen Flair geben. Mhm. Davon mal ganz abgesehen, dass das nicht nur die Deutschen waren, die gefeiert haben, sondern auch deutsche Firmen, die ihre japanischen Angestellten dorthin geschickt haben. Mhm. Also wie Siemens, TÜV Rheinland und so weiter. Und deswegen sitzen da halt bei so einem Kohldinner, sehr viele JapanerInnen in blauen Fischerhemden und roten Halstüchern. Mhm. Und die roten Halstücher sind alle falsch gebunden, das möchte ich nur an der Stelle einmal sagen.
Aber woran liegt das? Weil
ja,
nicht können.
Sie wissen es einfach nicht, wie es geht. Aber da will ich auch interkulturell an der Stelle gar nicht arrogant sein. Man kann ja nicht alles wissen.
Nee, das stimmt.
Wenn wir unser Sushi hier essen, hat das ja auch wenig mit dem zu tun,
absolut,
wie es mal gemeint war.
Ja.
Genau, und dann haben sehr viele Kollegen von mir das gemacht, irgendwann zwischen 2010 und 2020. Unter anderem der großartige Werner Mommsen, die Hamburger Klappmaulpuppe und Nagelritz und so weiter. Und irgendwann konnte keiner. Und dann haben die sich überlegt, so, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann hat der Agent von Werner Mommsen gesagt, also ich kenne da eine Granate, also
wer kann das nur sein? Erzähl mal.
Genau, nehmt die mal. Ja, so und dann war es tatsächlich so, dass ich da mit großer Ernsthaftigkeit an die Sache gegangen bin. Und ich dachte wirklich, da hatte ich noch keinen Plan davon, dass da tatsächlich auch Tokiota-Innen da unten sitzen. Mhm. Ich dachte, da ist so ein deutscher Haufen. Mhm. Und habe dann plattdeutsche Lieder vorbereitet, plattdeutsche und hochdeutsche Kabarettnummern, Comedy-Nummern, deutsche Nummern und so weiter. Habe so eine Cool-Tour-Playlist angelegt. Und dann stand ich vor denen und merkte, oh, die können mich gar nicht alle verstehen.
Gar nicht, ne?
Das ist jetzt richtig doof.
Die gucken dich an.
Die gucken mich an wie ein Auto.
Blick.
Und sagen wir es so, es wird auch Linie getrunken an dem Abend.
Oha.
Ich bin froh, wenn die mich nicht doppelt sehen.
Ja.
Und verstehen konnten sie mich halt nicht. Und dann habe ich gedacht, so alles klar. Und habe meine Freundin Vanessa in die Technik geschickt und habe gesagt, hier, nimm diesen Stick mit und fahr alles ab, was Schlager oder Englisch ist. Aber wir machen jetzt krasse Tanzmucke. Ja. Das geht überhaupt nicht. Dann hatte ich noch eine Ukulele dabei und hatte zum Glück noch einen japanischen Song gelernt. Und da sind die ausgeflippt. Und dann war ich irgendwie so, ich hatte das Gefühl, ich bin the next Japanese Popstar.
Ach Quatsch.
Ja, es war wirklich sehr, sehr lustig.
Waren die so begeistert von dir?
Ja.
Aber nur durch das japanische Lied oder auch vorher schon?
Ich glaube auch schon ein bisschen vorher. Ich hatte eine gute Rampe gebaut mit ABBA.
Okay.
Und die große Karaoke-Nation hat natürlich Dancing Queen abgefeiert. Ja. Und dann kam halt Shiawase nara te o tatako.
Ach du Schande. Shia,
genau. So, und da sind die abgegangen. Das war krass.
Glaube ich.
Das war auch wirklich an Absurdität nicht zu überbieten. Und dann sollte ich im darauffolgenden Jahr gleich wiederkommen, in 2020. Mhm. Und dann kam das, was nun mal passierte, was uns alle lahmgelegt hat, diese kleine weltweite Pandemie.
Genau.
Und das funktionierte also nicht. Und dann war ich letztes Jahr wieder eingeladen, war dort und in diesem Jahr auch. Und im Gegensatz zum allerersten Jahr, da war ich nur 4 Tage in Tokio, das war sehr anstrengend, war ich jetzt 10 Tage da und konnte nochmal richtig was vom Land sehen. Und vor allen Dingen ganz viel mit Menschen sprechen, die den Heimatbegriff nochmal ganz anders für sich definieren müssen. Mhm. Die irgendwie seit 26, 36, wie auch immer, Jahren in Tokio sind, eigentlich aus Hamburg kommen.
Ja.
Eine Frau aus Liverpool haben und ein Kind, was in Japan groß geworden ist, aber zur internationalen Schule gegangen ist und so. Genau, und das Spannende ist tatsächlich der Grünkohl an sich, der dort verzehrt wird.
Das wollte ich nämlich jetzt als nächstes fragen. Ich habe, also wenn du das so beschreibst, ich finde, du verbildlichst das schon super, man kann sich das vorstellen. Aber wenn man das auch sehen möchte, zumindest jetzt von deiner letzten Erfahrung, du hast einen ganz, ganz, ganz tollen Vlog geschnitten, den man bei dir auf der YouTube-Seite sehen kann, habe ich mir angeguckt, war sehr begeistert, das hat mich irgendwie total gefesselt.
Auch gut.
Und deswegen, also wer das noch sehen möchte, an dieser Stelle ein bisschen Werbung, ne, für deinen YouTube-Kanal, unbedingt mal reinschauen, da kann man das Ganze nämlich auch noch sehen, was du gerade erzählst.
Ja.
Und was ich ganz witzig finde, vor 6 Jahren, da gab es nämlich auch schon mal ein kleines Video, wie du den Grünkohl probiert hast. Und man sieht dir an, dass du nicht so angetan warst. Du hast jetzt dann bei deinem aktuellsten Video, von dem ich gerade sprach, gesagt, er ist schon besser geworden. Und ich hatte den Eindruck, der ist schrecklich. Das ist ganz schlimm. Und auch die Pinkelwurst. Jetzt beschreib doch bitte, Anni, wie war das Grünkohlessen in Tokio? Man muss ja dazu sagen, das wird ja dann auch in Tokio hergestellt. Du bringst es ja nicht mit oder irgendjemand bringt es mit und das norddeutsche Grünkohlessen wird dort einfach nur warm gemacht. Nein, es wird auch dort hergestellt.
Genau, weil ich habe ja eingangs schon beschrieben, wie dieser Grünkohl in Dosen über den Seeweg kam. Irgendwann war das nicht mehr möglich, weil der Grünkohl mit Rauchsalz haltbar gemacht wird und der in Japan auf der wahrscheinlich ein bisschen krebserregenden Liste steht.
Scheiße.
Also war es dann so, dass die JapanerInnen tatsächlich angefangen haben, Grünkohl anzubauen am Fuße des Fujiyamas.
Mhm.
Natürlich, um mal da unter uns Kohlexpertinnen zu schnacken, unter uns Beetschwestern, das ist keine kultivierte Saat. Und es ist tatsächlich auch keine Palme, es ist keine krisselige Palme im Blatt, sondern es hat glatte Blätter. Mhm. Das heißt, es hat schon mal eine ganz, ganz andere Struktur. Auch das In-Mouth-Entertainment am Ende ist einfach so. Und nicht kultiviert bedeutet faserig, hart, bitter.
Okay.
So.
Probieren die das denn? Also
ja, und dann kommt's, was tut man dagegen? Man schüttet eine Tonne Zucker
rein, ja genau.
Und das schmeckst du natürlich.
Super süß.
Also es ist total verkochter, damit es nicht ganz so faserig ist, Kohl, der noch ein bisschen grün ist auch. Wie sie das hinkriegen bei dem langen Kochvorgang, ist mir auch ein Rätsel.
Bisschen Farbstoff noch reinnehmen.
Ja, vielleicht. Und da ist ein bisschen Senf drin, aber definitiv nicht genügend. Es sind keine Graupen drin, keine Haferflocken, das heißt, es hat auch überhaupt gar keinen Biss, aber sie geben halt ihr Bestes. Es ist halt so, dass der großartige Mike, den ich über alles liebe, deutscher Koch, aus den 9 Bundesländern, und zwar nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, also nicht aus Norddeutschland, der macht das da alles und betreut die japanischen Köche dabei. Der weiß aber natürlich auch nicht ganz so genau, wie bei uns der Grünkohl zu schmecken hat. So, und du weißt es ja selbst, so ein Grünkohl muss so schmecken, dass du danach einen Korn trinken musst.
Ja, absolut.
So.
Der muss halt schmecken wie bei Muttern, ne?
Ja, also, so wie man bei welcher auch immer, also, bei welcher Mutter, aber genau. So, und das ist wirklich, oh, das ist eine Herausforderung. Und ich hatte ja dieses Jahr Jan Simovic dabei, der kommt aus Mecklenburg, also weiß auch eigentlich nicht so genau über unsere Grünkohltradition Bescheid. Und der aß nun in Tokio das erste Mal Grünkohl. Mhm. Und dann, als wir nach Hause gekommen sind, habe ich gesagt, ey, machen wir uns eine anständige Portion Grünkohl. Ja. Und dann hat er das gegessen und sagte, jetzt verstehe ich das erst, ja, den ganzen Hype um diesen Grünkohl. Ja. Genau, und die dann gibt's natürlich Fleisch dazu, das ist klar. Das Fleisch wird leider nicht im Grünkohl hochgegart. Mhm. Das heißt, der Grünkohl hat auch keinen Fleischgeschmack. Mhm.
Mhm. Also alles separat.
Ja.
Und das schmeckt man auch so.
Ja, und da ist eine Kochwurst dabei.
Ja.
Das ist eine Kochwurst, aber halt keine Kochwurst. Schmeckt ganz in Ordnung, halt nicht nach Kochwurst.
Mhm. Am besten fand ich, dass du wirst wahrscheinlich jetzt zu Pinkel kommen, besten fand ich die Stelle, wo du erkannt hast, dass man den Darm, also die Haut, nicht mit isst. Dass man sie quasi wie eine Weißwurst isst.
Zuzelt.
Ja, und da hast du noch gesagt im Video, das hätten wir vielleicht vorher mal ankündigen sollen, dass man das nicht mit isst. Da ist schon wieder Kopfkino, wie da Leute die ganze Zeit am Schrubben sind und sich dann, Wahnsinn.
Ja, sagen wir so, die Bremer Pinkel ist ja auch in einer Haut, in einem Darm, den man nicht mitessen sollte. Mhm. Anders als Oldenburger, Ammerländer und Ostfriesenpinkel, du merkst, ich bin auch Pinkel-Expertin. Mhm. Das ist auch so, dass diese Pinkel in Tokio nicht mal an einem Räucherschrank vorbeigelaufen ist. Mhm. Und sie sitzt halt, und das hast du, glaube ich, auch gehört, sie sitzt halt nicht straff im Darm. Was soll ich sagen? Du willst, wenn du sie durchschneiden willst, dann knickt die so ein, weißt du?
Ich kann es mir vorstellen.
Ist wirklich nicht schön.
Oh Mann. Und Kassler, wenigstens ist das in Ordnung gewesen?
Kassler war da. Kassler ist total in Ordnung. Und Bauchspeck ist auch da, ist aber ganz anders zubereitet, der Bauchspeck, als den wir so benutzen. Genau.
Also kann man grob sagen,
stets bemüht.
Es sah zwar aus wie Grünkohl, zumindest im weitesten Sinne, aber schmeckte eigentlich fast gar nicht so.
Genau, es war ein komplett anderes Gericht und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was denken die ganzen Menschen hier? Mhm. Für so ein Schied kommen wir all hier zusammen. Mhm. Nicht, dass sie auf Plattdeutsch gedacht hätten, aber...
Ja, wer weiß.
Ja, wer weiß.
Nach dem Abend vielleicht ein paar Intus, ne? So, wer weiß.
Ja, aber trotzdem, sie sind total bemüht und das ist natürlich auch ein riesiges Happening für die deutsche Community, die dort zusammenkommen und feiern. Und wenn es dann zum Höhepunkt kommt und der ganze Saal zur Polonaise Blankenese aufsteht, du, da geht mir auch das Herz auf. Ja. Das ist schon echt cool.
Ja, das glaube ich. Ich bleibe noch mal ganz kurz beim Essen. Es gab Wasabi-Senf.
Ja.
Kannst du mir sagen, wie Wasabi-Senf schmeckt?
Du, der zwiebelt einfach zwischen den Augen. Da ja, so in der Nasenwurzel.
Ja, das glaube ich.
Anders als, also sowieso Senf, die Schärfe von Senf ist ja keine, die unbedingt nur auf der Zunge scharf ist, sondern tatsächlich so hoch geht und dass die Augen ja auch schnell tränen. Und das bei Wasabi ja ähnlich, nur nochmal eine ganz andere Stufe. Und der Senf ist halt eher grünlich und nicht gelb, aber lecker.
Ja?
Ja, durchaus.
Kriegt man das nur da oder können wir das hier auch immer irgendwie...
Du, ich würde mal sagen, den guten Tomi oder Löwen
einfach mit ein bisschen
und dann einfach ein bisschen Wasabi-Paste drunter mischen und schwupps ist das fertig.
Ja, probieren das neue ich das wohl gerne mal.
Der neue It-Dip.
Ja.
Kann man doch.
Abgefahren.
Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
Dieses klassische Kohl-Tour, ich sag jetzt mal mit Bollerwagen durch die Gegend ziehen, das macht man dort nicht.
Nein, das macht man nicht. Das hole ich dann immer sozusagen vor für alle. Also ich tue immer so, als wäre der komplette Flug dahin, die Kohl-Tour und mach dann auch Ecken und Lattensaufen. Also das, ich finde.
Mit dir selbst.
Ja.
Oder mit den fremden Leuten im Flieger.
Sagen wir es so, es musste schon mal jemand im Duty-Free-Shop in Frankfurt, ein Verkäufer, herhalten. Der musste eine Menge mit mir trinken, jetzt während ich auch die Boselkugel durch den Duty-Free-Shop gerollt habe. Aber ich mache mir da wirklich einen großen Spaß daraus. Ich feiere das total ab. Ja.
Schön. Kannst du nicht, dann will ich auch das Thema mit dem Essen grundsätzlich abschließen, kannst du nicht mal irgendwie so ein altes, klassisches, ostfriesisches Kochbuch mitbringen? Wo ein schönes Grünkohlrezept ist und denen das einfach mal geben.
Dieses typische dunkelblaue.
Genau,
ostfriesische
Kochbuch.
Hast du auch?
Habe ich zu Hause. Habe ich von Mama gekriegt.
Von Mama.
Ja.
Und kannst du den kochen?
Ja, doch schon. Aber ich muss mich damit, also ich brauche immer zwei Anläufe, bis es schmeckt.
Oh, wirklich?
Ja.
Und dann aber auch nach Rezept?
Ja, doch.
Okay.
Wobei ich meine Mutter oft anrufe. Hey,
ist
das verstehe ich nicht. Ja,
oh.
Doch. Und dann erklärt die mir das immer, dann kriege ich
das. Das ist ja nett.
Ja.
Das ist gut. Wenn ich nach Hause komme, fragt meine Mutter, was kochst du denn heute für uns? Weißt du, mit 7 Kindern hat man auch irgendwann die Nase voll gehabt und dann ist sie froh, wenn ich nach Hause komme,
kann ich voll nachvollziehen.
Ich jetzt koche. Ja. Und ich mag das ja auch gerne, ist ja kein Problem. Aber es ist eine gute Idee. Ich glaube, ich nehme das blaue Kochbuch das nächste Mal mit oder schicke es vor, noch besser.
Ja.
Ich könnte ja auch, ich habe bestimmt noch eine gültige Infektionsschutzbelehrung. Ich könnte ja mich auch selbst in die Küche stellen. Ne? Ich habe schon Grünkohl in der Massenverkostung zubereitet im Krankenhaus.
Ach wirklich?
Als ich in der Küche gearbeitet habe.
Okay, und wie kann man sich das vorstellen?
Die Löffel sind ungefähr 20 mal so groß und man braucht einen guten Bizeps auch beim Umrühren, weil das sind ja keine Kochtöpfe, das sind ja so Wannen, in denen das gemacht wird. Man schmeckt dann schon anders ab. Aber es hat halt auch zur Folge, dass ich nicht nur für 2 Leute kochen kann. Bei mir ist immer gleich Massenverkostung angesagt.
Ist man eigentlich, wenn man, das habe ich mich schon immer gefragt, wenn man jetzt in so einer Großküche arbeitet oder auch selber kocht, isst man das Essen eigentlich selber dann auch?
Vor Ort?
Ja.
Nein. Ja, jein. Also, natürlich das Essen, was es vor Ort gibt, davon darfst du etwas nehmen, da ist was zugeteilt sozusagen. Du darfst es aber nicht mit nach Hause nehmen. Das geht nicht. Also gerade aus Krankenhauskontext und überhaupt, da ist ja nach HACCP und so weiter. Ne? Und Hackfleischverordnung, obwohl die gibt es seit 2007 nicht mehr. Aber ich habe das mal nicht gewusst. Und jetzt beichte ich glaube, das ist verjährt.
Du hast Tupper mitgenommen und hast was reingetan.
Es gab Senfeier. Und ich habe mir eine Tupperdose mit 6 Eiern mitgenommen und eine Tupperdose mit der Senfsoße, weil ich sie wirklich unglaublich gelungen fand.
Oha.
Das geht natürlich überhaupt nicht. Es tut mir sehr leid, aber das Krankenhaus existiert jetzt auch nicht mehr,
Okay. Was
nichts mit mir zu tun hat.
Okay.
Ja.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Ja, aber trotzdem, gute Idee. Vielleicht sollte ich mit den Menschen kochen.
Ja.
Und Mike spricht ja auch super Japanisch, dann soll der bitte übersetzen.
Du hast es eben auch ein bisschen erzählt, da sind dann auch viele Japaner, aber auch Deutsche, die vor Ort leben oder reisen die quasi richtig auch dann dafür dahin? Wie kann man sich das vorstellen?
Also, eigentlich leben die da und jetzt war es so, dass zum Beispiel Menschen, die habe ich das letzte Mal kennengelernt, die sind eine Woche, nachdem wir uns kennengelernt hatten, sind die zurück nach Deutschland gezogen. Und die sind jetzt extra ein Jahr später nochmal nach Tokio und haben das mit ihrem Jahresurlaub sozusagen verbunden und sind extra dann zeitlich ganz genau passend zum Grünkohlessen wieder nach Tokio gefahren. So. Es gibt auch Leute aus Taiwan, die zwischendurch gekommen sind. Deutsche aus Taiwan, weil es gibt in Taipei tatsächlich auch ein norddeutsches Grünkohlessen. Man glaubt es ja gar nicht. Wir denken ja immer, der deutsche Export beschränkt sich auf Oktoberfeste, Dirndl und Weißwürste. Stimmt aber nicht. Es gibt tatsächlich dann doch auch in asiatischen Ländern norddeutsche Grünkohlessen.
Ja, Wahnsinn. Meint man manchmal gar nicht, ne? Dass das wirklich so ist. Wie reagieren denn die Japaner auf diese ganze Geschichte? Also wenn ihr da nach einer Linie trinkt und mit der Polonaise durch die Gegend lauft, Grünkohl esst, viele, hast du gesagt, sind dann von ihren Firmen quasi mehr oder weniger vielleicht auch ein bisschen gezwungen da. Hast du das Gefühl, die sind angetan oder hast du das Gefühl, so für die ist das so fremd, die gehen auch gerne schnell nach Hause?
Es gibt so eine und solche. Also manche, für manche ist das halt wie so ein Unfall. Und das ist so ein, ja, ich weiß auch nicht, so eine Katastrophenspannung. Und es war auch tatsächlich so, dass ganz oft KünstlerInnen, die da waren, so die Witznummer waren. Da hat eigentlich überhaupt gar keiner zugehört, weil die auch ihren Stiefel durchgezogen haben. Hätte ich vielleicht auch gemacht. Wenn ich als das gebucht bin, was ich bin, warum nicht Stiefel durchziehen? Aber steht schon in der Bibel geschrieben, sei dem Griechen ein Grieche und so weiter. Und deswegen war ich jetzt dem Karaoke-begeisterten Tokyota war ich das jetzt einfach und habe ja sofort dann umgeschwenkt. Also bei der Polonaise sind alle mit dabei. Ganz, ganz spannend. Für mich als Sängerin und Jan jetzt auch am Akkordeon waren 5 Menschen an der Technik abgestellt. 5 Menschen braucht keine Sau für Technik.
Ja.
So, und die waren mehr als höflich und zuvorkommend und ich durfte nichts anfassen, dann ging es denen immer ganz schlecht, dass sie nicht schon 5 Minuten vorher daran gedacht haben, dass ich das hätte anfassen können.
Ja.
Und dann geht die Polonaise los und dann siehst du, flippen die aus. Also auch die Menschen von der Technik. Auf einmal reihen die sich in die Polonaise ein und trinken den einen oder anderen Korn mit. Also das ist schon eine große Faszination, glaube ich, die da abgeht. Natürlich sind da auch Menschen, die so sagen, oh, jetzt muss ich da noch hin, muss das wirklich sein. Und dann hatte ich dieses Jahr, und das kennst du wahrscheinlich, hast du schon mal gehört, Menschen in Japan sind ja nicht so für Handschlag und Umarmungen, sondern ja, eher genau. für so eine Verbeugung.
Ein Knicks, genau.
Und dann habe ich die Menschen von Lufthansa auf die Bühne geholt, irgendwie den Geschäftsführer Lufthansa Japan.
Also auch bedeutende Menschen, ja.
Ja. Und wollte mich für das Sponsoring bedanken.
Und hast die Hand hingehalten.
Nee, überhaupt nicht, wollte mich verbeugen. Und dann macht der Typ die Arme auf und nimmt mich in den Arm.
Und du warst völlig überrascht?
Für geschlagene 2 Minuten.
Was? Wie geht das denn?
Die Leute völlig durcheinander. Ich absolut durcheinander. Das war wirklich, also ab Sekunde 10 war es definitiv überschritten, noch irgendwie geschmackvoll zu sein. Aber ich glaube, der wollte einfach total zeigen, ey, ich kann erstens westlich und zweitens möchte ich mich voll darauf einlassen, was ihr hier macht.
Ja.
So, aber trotzdem war ich, weiß ich, hatte mich so darauf vorbereitet, interkulturell in keine Fettnäpfchen zu treten.
Ja, ja.
Und dann nimmt er mich in den Arm. Ich fand's lustig. Aber tolle, also wirklich ganz, überall ganz tolle Menschen und wirklich total aufgeschlossen. Und sie sagen auch nichts zu dem Essen. Sie sind, so wie sonst auch, extrem höflich.
Jetzt mal Hand aufs Herz, Anni. Du warst jetzt 3-mal da, richtig?
Ich nicke.
Wie fühlst du dich denn, wenn du dort mitmachst oder da bist? Ist es geil? Hast du Bock? Freust du dich jedes Mal drauf? Oder ist es manchmal auch so, die heimische Grünkultur bevorzuge ich dann doch?
Ich muss ja leider zugeben, dass ich jetzt lange nicht mehr auf so einer richtigen Bollerwagen, Palme vorne dran, Soundanlage,
Kultur
war. Erstens habe ich nie Zeit und zweitens hat das mit der Pandemie schon dazu geführt, dass ich ja auch einige so Traditionen, wo man dann mit unterschiedlichen Grüppchen eigentlich jedes Jahr auf Kultur gegangen ist, hat sich irgendwie zerschlagen so. Ich habe mal mit Werner Mommsen zusammen eine Fankohlfahrt gemacht. Also es war die Werner Mommsen Fankohlfahrt und ich war die Alkohol- und Spielebeauftragte, weil die Puppe ja nichts trinken kann und nur einen Arm hat. Also auch mit Teebeutel-Weitwurf, alles schwierig. Also war ich mit dabei und das war wirklich ein ganz großes Fest. Da waren sehr viele Menschen aus ganz Deutschland da, die natürlich das auch noch nie gemacht hatten. Ja. Das war großartig. Ich, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist für mich was richtig Besonderes da in Tokio. Und ich mache das total gerne. Und ich habe auch für dieses Jahr, als ich jetzt da war, ein ganz anderes japanisches Lied auswendig gelernt. Ich wollte unbedingt ein Lied für die singen, was sie in ihrer Seele trifft. So. Und da habe ich aus den 50er oder 60er Jahren den Yuki Saki Song mir drauf geschafft. Und der ist hoch emotional für die. Und die da zu sehen, wie die aufstehen und wirklich ihre Hand auf die Brust legen und anfangen zu weinen und so, das war schon sehr besonders.
Also du singst dann richtig auf Japanisch, diesen Yuki Saki-Song?
Ja.
Das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Auch. Also muss man die Sprache dafür nicht auch ein bisschen verstehen, um das singen zu können?
Ja, ich habe mir das alles natürlich dann auch übersetzen lassen und habe mir vor allen Dingen sagen lassen, welcher Laut zu welchem Wort gehört. Weil sonst kannst du es ja gar nicht, also auch wenn du Sinn erfassend im ganzen Satz vielleicht verstehst, brauchst du es ja für die Interpretation, musst du wissen, was bei welchem Wort und bei welchem Laut passiert, das ist total klar. Und da habe ich aber ja zum Glück Menschen kennengelernt in Tokio, als ich das letzte Mal da war. Und der Olaf, der hat dann das mit mir, der ist das nochmal durchgegangen und so. Und das ist echt, hat super geklappt.
Cool.
Und ich glaube, die JapanerInnen haben diesen Song noch nie mit Akkordeonbegleitung gehört. Auch nochmal spannend für die.
Dass sich diese ganze Kultur da oder generell dieser Tokio-Besuch sehr begeistert. Ich finde, das kommt auch super rüber in diesem Vlog, über den ich vorhin schon sprach. Ich kann es wirklich nur empfehlen. 48 Minuten, ganz toll. Hast du den eigentlich selber geschnitten auch?
Ja,
alles selber gemacht?
Das ist ja halt so lustig auch. Das ist ja, hast du ja gesehen, quasi eine Selfie-Reportage. Mhm. Ich hatte überhaupt gar nicht vor, eine Reportage zu drehen oder einen Vlog zu machen, großartig. Deswegen gibt es auch manchmal gar nicht genügend Videomaterial für einige Stellen. So, und dann bin ich mit allem, was auf meinem Handy war, zu Andreas Schneider von Herrengedeckfilme, mit dem habe ich schon tausende Projekte gemacht. Und wir haben da sehr lange, weil ich hatte sehr viel Material, sehr lange im Schnitt gesessen. Und genau, und er hat alles möglich gemacht, was mein Hirn
sich überlegt hat.
Irgendwie überlegt hat, ja. Genau. Und dann die Video-Off-Texte habe ich natürlich alle auch dann noch aufgenommen. Das ist ja auch so ein bisschen mein Ding. Ich drehe ja sowieso viele Reportagen. Mhm. Meistens habe ich dann natürlich auch eine Redaktion um mich drum, die ziemlich viel übernimmt. Und so eine Selfie-Reportage ist halt auch, wie bekloppt man sich vorkommt, sein Handy rauszuholen, während andere Leute einem zugucken und in diese Kamera hineinzusprechen. Daran musste ich mich so ein bisschen gewöhnen. Aber ich habe mich halt, du hast es ja gesehen, in allen Situationen gefilmt. Also auch in den Situationen, wo es mir wirklich gar nicht gut ging, weil Diabetes und ich konnte den Reis nicht einschätzen.
Ja, ja.
Und so, ich habe das Handy mit in den Gottesdienst genommen, überall hin. Und das ist jetzt für mich quasi mein nachträgliches Geschenk.
Ja.
Also es ist ja so ein bisschen wie so ein Tagebuch.
Ja.
Anstatt Postkarten für die Daheimgebliebenen habe ich halt das so gemacht.
Total schön. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Danke.
Hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Und was du was auch zu sehen ist in dem Video, und jetzt schweife ich ein bisschen ab von dem Grünkohlthema, ist so generell, du hast dort ja auch natürlich anderes japanisches Essen gegessen. Das ist ja, also für mich wäre das ein absolutes Abenteuer. Ich bin so ein bisschen speziell, was Essen angeht. Ich esse nur das, wo ich weiß, dass ich es mag.
Ja.
Ich probiere...
Debue, ne?
Debue. Und hin und wieder probiere ich auch mal was, aber ich glaube, in Japan würde ich mich nicht zurechtfinden. Jetzt warst du ja da, du hast japanisch gegessen. Was sagst du? Kann man das gut essen? Als Norddeutscher, als Friese oder...
Ich glaube, das, was in der kleinen Reportage rüberkommt, ist, dass ich eigentlich die ganze Zeit esse. Ich esse die ganze Zeit. Es ist so krass. Und zwar alles, was die japanische Küche ja so hergibt. Also von Soba-Nudeln, Ramen, Sushi, Yakitori, alles, was wir eigentlich von hier auch kennen, aber natürlich in einer sehr verwestlichten Version. Ich habe gerade schon ja mal über Mike gesprochen, den Grünkohlkoch. Richtig, richtig Glück, weil der hat nach ganz alter japanischer Manier einfach für den ganzen Tisch bestellt, so dass ich nicht aussuchen musste. Und er natürlich total weiß, weil er schon so lange dort lebt, was man ausprobieren sollte. So. Und natürlich waren da auch Hühnermägen dabei, da waren Hühnerherzen dabei, all solche Dinge. Ziemlich viel mit rohem Ei, was du da hattest und so. Und ja, das ist ein Abenteuer und man muss sich drauf einlassen, so, aber Jan beschrieb es so toll, der ist nun mal Musiker, hat natürlich eine musikalische Metapher dafür gefunden. Es ist ein bisschen so, als wärst du auf einer Free Jazz Jam Session und du bist zwischendurch einfach mal froh, wenn du die Originalmelodie wieder erkennst. Und das ist beim japanischen Essen so, wenn auf einmal ein Fried Chicken um die Ecke kommt, dann denkst du so, oh, das kenne ich.
Ja.
Das, oh, den Geschmack, alles klar. So, aber ich kann es nur empfehlen, weil es ist wirklich, es schmeckt alles so anders, es spricht so andere Geschmacksnerven an, als alles, was ich jemals gegessen habe. Und da lohnt sich, ey, rein da. Und dann schmeckt dir halt irgendwas nicht.
Ja, klar. Aber ist das so wie, also du sagst, der Jan hat das dann in altjapanischer Tradition für alle, für den ganzen
Mike.
Tisch.
Mike,
hat das für euch bestellt. Ist, also hier in Deutschland kennen wir es, ne? Man geht ins Restaurant, jeder kriegt dann sein Essen und isst das für sich. Wird das dann dort in die Mitte gestellt und jeder isst quasi
durchmischt. Richtig, ist ein bisschen wie Tapas sozusagen.
Ah, okay.
Nur nicht kleine Tapas, sondern es wird in die Mitte gestellt und alle haben kleine Teller und es wird überall drauf. Genau, und es kommt immer noch mehr und mehr und mehr. Also...
Spannend.
Oh, und ich glaube, es ist auch Gotteslästerung, wenn man nach Japan fährt und nicht sich der Völlerei hingibt.
Ja, mega spannend. Ich war noch nie da. Ich hätte eigentlich auch mal Bock, das zu sehen. Und wer weiß, vielleicht gehe ich auch mal zu der Grünkohl. Kann da jeder so hin?
Ja,
also,
auf alle Fälle.
Wie kriege ich raus, wann das nächste Mal ist und wie ich da hinkomme?
Es gibt eine Website. Also ich glaube, wenn du ins Internet eingibst, norddeutsches Grünkohlessen Tokio, dann landest du sofort auf der Seite. Und da steht, glaube ich, jetzt noch nicht der neue Termin, aber das wird bestimmt in den nächsten Monaten bekannt gegeben.
Bist du auch wieder da? Weißt du noch
also
nicht.
Sagen wir es so, ich würde mich einfach sehr dreist wieder einladen.
Ja, warum nicht?
Genau.
Anni, ich danke dir vielmals.
Ich danke dir für die Einladung.
Warst. Das hat mich sehr gefreut. Das war ein ganz, ganz, ganz spannender Einblick und ich kann nochmals zum 10. Mal in dieser Folge erwähnen, geht unbedingt auf Anni Hegers YouTube-Channel und guckt euch diese Reportage, diesen Vlog zu der Japan-Reise, der Tokio-Grünkohl-Reise an. Das ist sehr, sehr sehenswert.
Und wenn ihr überhaupt gar keinen Grünkohl mögt, dann weiß ich nicht, warum ihr erstens den Podcast eingeschaltet habt.
So.
Zweitens gibt es da auch noch eine Reportage, wie ich Batterien auswechsle mit dem ADAC. Also Es lohnt sich dort mal vorbeizuschauen.
Für jeden was dabei,
genau.
Anni, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja wirklich in einem anderen Kontext. Keine Ahnung, platt, deutsch, broken, auch immer nochmal wieder.
Du, ich kann über alles, auch fachfremd.
Ja, ich merke es schon.
Danke für die Einladung.
Ich danke dir. Bis dann.
Hol die fruchtig.
Jo, tschüss.